für die netten Worte, die nette Begrüßung. Wir freuen uns total, hier sein zu dürfen, mal die Gemeinde vom Apps kennenlernen zu dürfen. Muss wehgetan, ihn gehen lassen, zu lassen, oder? Das ist ein nicer, sehr guter Typ. Und auch für die Möglichkeit, sich mal hier im Predigen auszuprobieren, zu üben. Also kurz zu uns, ich bin der Basti, Sebastian, genannt Basti, 24 Jahre alt. Das ist meine Frau, die Caroline. Sie ist 22 Jahre alt, wir haben keine Kinder und kommen, wie schon gesagt, nordwestlich vom Weißwurst-Äquator, also aus dem Westerwald, und sind da zu Hause in der Gemeinde in Emmertshausen. Das sagt jetzt wahrscheinlich keinem hier was, aber... Was? Das ist ja verrückt. Natürlich, die gehen in meine Gemeinde. Wie bitte? Bei Hunsdorf, ich habe schon mal gehört, aber okay, die Welt ist klein, Daniela Schiesel, ja, die geht in meine Gemeinde, eine liebe Schwester, sehr cool. Ja, wir sind aber auch gerne unterhalb des Weißwurst-Äquators, haben uns jetzt 9 Monate herausgekauft quasi aus der Arbeit und aus der Gemeinde und sind jetzt hier beim TMG, eine sehr fruchtbare Zeit, wir bekommen viel in den Rucksack gepackt für den Westerwald. Allerlei gute Erfahrungen aus dem Unterricht und aus den Besuchen wird der Apps wahrscheinlich bestätigen können. Zu Hause sind wir in Emmertshausen, wie gesagt, in der Gemeinde, und das ist sehr schön, weil da geht total viel in der Jugendarbeit. Wir sind selber noch recht jugendlich und macht total viel Spaß. Man kann mit den Jugendlichen was zusammen unternehmen, man kann Sachen mit ihnen, sie sind in der Gemeinde anwesend, hier wie eure Jugendlichen, das ist super. Weil ihr seid nicht die Zukunft der Gemeinde in Krassau, ihr seid jetzt schon ein wichtiger Teil davon. Deswegen ist es super, dass ihr hier seid und euch einbringt heute Morgen. Schön, freue ich mich immer. Und ihr werdet vorbereitet auf die Zeit, wenn ihr mal an der Front steht, die Männer und Frauen seid. Genau, wie lange habe ich? Ganz kurz, das wäre noch wichtig. 19.30 Uhr ist hier Gebetstreffen, dann muss ich fertig sein. Okay, kriege ich hin. Okay, spätestens, sehr gut. Okay, und wir wollen uns heute ein bisschen damit beschäftigen, was sind so die Grundlagen unserer Arbeit. Geht das schon hier? Ah ja, okay. Heiz, passt. Was sind die Grundlagen unserer Arbeit hier auf der Erde? Aus welchem Grund sind wir eigentlich hier? Warum hat uns Gott hier gelassen? Und oh ja, sieht gut aus. Und vor dem TMG auf der Arbeit, ja, das passt schon. Vor dem TMG auf der Arbeit war in meiner Abteilung dualer Student. Und wir haben viel zusammen gemacht, viel zusammen Zeit verbracht, Projekte durchgedrückt, aber auch viel Quatsch gemacht. Also es war wirklich lustig, wir haben viel gelacht in der Zeit. Und als dualer Student hat er dann irgendwann eine Wärmebildkamera bekommen für seine Studien und seine Untersuchung. Und das ist ein super praktisches Gerät, damit kann man in die Maschine gucken und schauen, wo es am wärmsten wird und auf das Werkzeug gucken und die heißesten Stellen rausfinden und einfach aus dem Grund, wo ist die meiste Belastung, wo ist der Verschleiß am größten. Also ein super Teil. Gut, und dann war der Chef nicht da und wir haben dieses Teil bekommen, ausgepackt, dieses 800-Euro-Teil und gedacht, boah, cool, was man damit alles machen kann, was machen wir denn jetzt mal damit? Komm, wir drehen mal die Heizung auf und schauen, ob die Heizung warm wird. Und dann sind wir ins Büro gerannt, haben die Heizung aufgedreht und schauen durch diesen Bildschirm. Und liebe Freunde, die Heizung wurde tatsächlich warm. Also müsst euch das vorstellen, da waren 2 gut bezahlte Arbeitnehmer, eine 800-Euro Wärmebildkamera und die stehen vor einer Heizung und gucken, ob sie warm wird. Also das ist irgendwie sinnlos. Der Chef, der kam dann irgendwann wieder aus dem Meeting und fragt, was macht ihr da? Ja, wir schauen, also die Heizung wird warm, haben wir gerade rausgefunden. Wir haben durch die Wärmebildkamera, aha, okay. Na gut, also es ist eigentlich ein Wunder, dass er uns nicht direkt gefeuert hat. Es war Zeitverschwendung, es war sinnlos. Wir hatten anderes zu tun gehabt. Verschwendung von Geld, von Ressourcen, von Arbeitszeit. Aber ich glaube, wir stecken als Christen häufig in einer ähnlichen Situation. Ja? Wir haben Mittel, wir haben Möglichkeiten, wir haben eine super Wärmebildkamera. Aber wir vergessen sehr oft, wo liegen unsere Aufgaben eigentlich? Wo sind die Grundlagen? Ja, wir halten uns beschäftigt mit christlichem Kram, ja, mit Sitzungen, mit Besprechungen und so weiter. Und nur zu oft vergessen wir, warum überhaupt. Natürlich machen wir auch Sachen, wir bauen unsere Häuser, wir kümmern uns um unsere Familien, wir verdienen viel Geld. Aber warum überhaupt? In die Jugendarbeit bin ich persönlich so reingerutscht, mein Jugendleiter hat gesagt, mach mal eine Andacht. Und dann habe ich eine Andacht gemacht und war Jugendmitarbeiter. Und in der Gemeinde sagte er zu mir, heute liest du den Text, Matthäus 3, okay, ich habe gelesen. Und so startete ich dann in der Tretmühle Gemeinde irgendwie mitzuarbeiten. Und ich meine, gut, irgendwas muss man ja tun. Es kommt irgendwie so vor, als wäre das so eine Vereinsarbeit, ja. Als ob man da einfach mitmachen müsste, weil es ja jeder tut. Ich habe irgendwann gemerkt, ist das nur Verwaltung oder Organisation oder, ja, bis ich mich zurückbesinnt habe, für wen ich arbeite und warum. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht führst du den Dienst weiter, den irgendjemand an dich abgetreten hat oder machst es seit Jahren oder du schwimmst mit auf einer Welle von Christen, ja, die das schon immer so gemacht haben und fragst dich, warum überhaupt? Verwalten wir unsere Gemeinden? Sorgen wir dafür, dass sie weiterlaufen irgendwie? Oder dienen wir Christus? Und ich will euch ermutigen, heute Morgen neu über unsere Aufgabe hier auf der Erde nachzudenken und herausfordern, den Auftrag, den Jesus Christus an uns weitergibt, mit neuem Eifer, mit Elan nachzugehen. Es ist nicht sinnlos, wir arbeiten an etwas Großem. Und was wir heute machen wollen, ist, wir wollen back to the roots gehen, also zurück zu den Wurzeln. Und zwar in ein Buch, das so die Anfänge unserer Bewegung in Anführungszeichen beschreibt und total wichtig ist, damit wir verstehen, wie der christliche Glaube funktioniert, ja? Wie der sich am Anfang ausgebreitet hat. Die Apostelgeschichte. Ja, du sagst jetzt vielleicht, okay, also die Apostelgeschichte soll uns helfen, das ist doch schon ziemlich lange her. Nein, es ist super, weil wir das Original sehen, das Original. Es ist die Geschichte von den Anfängen der Gemeinde und des Christentums. Und dazwischen, Freunde, das müsst ihr euch mal vorstellen, dazwischen liegen 2000 Jahre Kirchengeschichte. 2000 Jahre liegen zwischen diesen Seiten, als Lukas sie geschrieben hat, und heute. Naja, und David ist hier irgendwo? Ja, du bist der David, oder? Okay, du bist 21 und hast wahrscheinlich ein Zimmer, ne? Dein Vater hat mir... Ich weiß schon alles. Nein, und stellt euch mal vor, der David, der hat ein Zimmer, ja? Und das Zimmer räumt ihr jetzt 2000 Jahre nicht auf. Also, reichen wahrscheinlich auch schon weniger Jahre, aber 2000 Jahre räumt er sein Zimmer nicht auf. Und dann kannst du dir vorstellen, wie es darin aussieht. Also, wahrscheinlich werden sich Türme häufen, Schutthaufen mit Dingen, die du aus 2000 Jahren irgendwie mitgeschleppt hast, also von irgendwelchen Flohmärkten oder von Reisen. Und dann willst du dich abends auf dein Sofa legen und dann guckst du so, boah, wo war das nochmal? Irgendwie unter dem Chipstüten irgendwie und den Pfandflaschen und den Schilden aus deiner Zeit als römischer Soldat oder so. Und dann findest du beim Kram ein Bild vom Originalzustand von vor 2000 Jahren, als du es gerade frisch eingerichtet hast. Dann siehst du, ah, schau her, da hinten, da war es. Und dann fängst du an zu kramen und irgendwann, ah, wunderbar, da ist mein Sofa und du legst dich drauf und genießt den Abend. Versteht ihr, das ist es, was die Apostelgeschichte für uns ist. Das ist ein Bild vom Originalzustand. So ist es gewesen, so ist die Gemeinde entstanden. So haben die Menschen damals gedient. Deswegen ist das Buch so wichtig für uns. In 2000 Jahren ist viel Gestrüpp gewachsen, wir schleppen den ganzen Kram aus der Kirchengeschichte mit herum, natürlich. Ja, denk mir nur mal an Weihnachten, also war das wirklich passiert? Und war das heute draus gemacht worden? Also es gibt Weihnachtsmärkte, die sind super und Glühwein und Jingle Bells und romantische Stimmung, super schön. Aber es ist nicht unbedingt das Original, wie es wirklich war. Daher die Apostelgeschichte, wir wollen zurück zu dem Anfang, wir wollen die Grundlagen nochmal anschauen. Und genau da wollen wir ansetzen, ganz am Anfang in Kapitel 1 der Apostelgeschichte. Ihr könnt gerne mit mir lesen und uns vier Grundlagen hier ableiten, die man beachten sollte, wenn man an Gottes Reich mitarbeitet. Ich lese die Verse 1 bis 9. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt durch den Heiligen Geist, Befehl gegeben hatte. Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Wir arbeiten mit am Reich Gottes. Die erste Grundlage ist das Reich Gottes. Du arbeitest mit. Also die Jünger, die sind nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung von Jesus nochmal 40 Tage mit Jesus unterwegs, verbringen Zeit mit ihm. Er lässt sich sehen, er lässt sich anfassen, berühren. Er ist mit ihnen. Ja, das sind alles Belege dafür, dass er wirklich lebt, wirklich lebendig ist. Das war wichtig für die Jünger. Also es ist keine Einbildung oder kein Wunschdenken gewesen. Nein, sie haben ihn wirklich gesehen. Und in dieser Zeit, wo er sich sehen lässt, gibt es Bibelstunden quasi zum Thema Reich Gottes. Also Vers 3 am Ende. Und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Heute gäbe es bestimmt einen Flyer, so ein 40-Tage-Seminar und dann noch so einen griffigen Slogan, so Hautbild, Reich Gottes oder so. Und er redete mit ihnen darüber, über die Dinge, die das Reich Gottes betreffen. Das war das Thema, was die Jünger brauchten. Das wollte Jesus ihnen mitteilen. Es gibt das Reich Gottes. Es wird gerade aufgerichtet. Okay, aber was ist das Reich Gottes? Vielleicht lernen wir das kurz mal in einer Kurzfassung. Also da wäre zunächst mal eine Vorankündigung von einem König in Jesaja 52, Vers 7. Also da lesen wir davon, dass ein Botschafter kommt, der Rettung verkündigt. Und am Ende sagt er, Gott wird herrschen als König. Aber Jerusalem lag zu dem Zeitpunkt in Schutt und Asche, wo das geschrieben wurde. Ein Teil der Israeliten war in Gefangenschaft und sah gar nicht wirklich danach aus, dass jetzt ein König kommt. Der Thron war vielmehr beschädigt. Also es ist eine Vorhersage, eine Vorhersehung. Es trifft noch ein. Ein König wird vorhergesagt, wird angekündigt. Und der wird sein Reich aufbauen. Der König, die Rede ist natürlich von Jesus Christus, ist dann irgendwann hier auf der Erde. Und das ist das, wovon zum Beispiel Johannes redet, wenn er sagt in Matthäus 3, Vers 2, siehe, das Reich Gottes oder das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Damit meint er natürlich Jesus Christus. Und unser Herr, als er dann auftritt, sagt, siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ist ja auch logisch, weil der verheißene König, der stand ja gerade vor ihnen. Also sie konnten ihn sehen, er war vor ihren Augen. Aber sie haben ihn abgelehnt. Das ist das große Problem. Das ist natürlich schlecht. Sie haben den rechtmäßigen König nicht gewollt. Das ist die Phase von Geburt bis zur Himmelfahrt Jesu. Also zu unserem Text. Und jetzt, liebe Freunde, kommen wir in unsere Phase. Also hört gut zu. Der König, der wird abgelehnt und kehrt in den Himmel zurück. Okay? Da befinden wir uns jetzt gerade. Heißt es, der König ist weg? Ja. Ja, aber ein Königreich ohne König, das gibt's doch gar nicht, oder? Ja, genau. Ja, aber warum erzählt er dann 40 Tage vom Reich Gottes, wenn es doch gar keins mehr gibt? Ja, das ist ganz wichtig, weil es weiter existiert. Und es weiter existiert in den Herzen von uns. Es ist nicht so, dass der König sichtbar herrscht, ja, und Befehle erteilt oder so, aber er hat uns einiges hier gelassen, wonach wir uns richten können, was wir beachten sollen. Und wenn wir den Herrn Jesus Christus, Herrn, akzeptieren und ihm folgen, dann gehören wir zum Reich Gottes. Okay? Dieses Reich Gottes, das lebt in den Herzen der Gläubigen weiter. Es existiert noch. Und irgendwann wird er natürlich sein neues Reich aufrichten, dieses tausendjährige Reich und dann das ewige Reich. Das wäre dann die vierte und fünfte Phase. Also es ist ein zukünftiges Reich, das Reich Gottes, und ein gegenwärtiges, das in unseren Herzen besteht. Also in uns, die wir sagen, ja Jesus, du bist König, du bist Herr, du bist der Herr Jesus. Und darüber unterhält er sich mit den Jüngern. Also es scheint extrem wichtig zu sein. Und wisst ihr, was ganz interessant ist, was Spannendes noch für die Leute, die gerne rote Fäden durch die Bibel spannen. Vielleicht macht ihr das gerne. Dann geht mal an die letzte Seite der Apostelgeschichte und lest den allerletzten Vers durch. Das ist was ganz Interessantes. Wir haben gesehen, dass Jesus sich mit den Jüngern unterhält über das Reich Gottes. Und im letzten Vers der Apostelgeschichte lesen wir auf einmal von Paulus, der predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus betrafen. Ja, das ist ja super. Vom Anfang bis zum Ende des Reich Gottes. Es zieht sich irgendwie durch die Apostelgeschichte. Also es scheint ein wichtiges Thema zu sein. Es scheint nicht gerade unwichtig zu sein. Und es ist total wichtig, den Jüngern klar zu machen, ja, ich verschwinde jetzt von der Bildfläche, ich werde nicht mehr hier sein, aber bitte merkt euch eins, mein Name, der soll hier nicht vergessen werden. Mein Reich existiert, auch wenn ich im Himmel bin, hier wird es drunter und drüber gehen, hier wird Katastrophen werden, die sich auslösen, hier wird es lange nicht so aussehen, wie ihr euch das vorstellt. Es wird sich sogar anfühlen, als wäre das Reich Gottes weit weg. Aber merkt euch eins, das Reich Gottes existiert noch. Es ist noch da, bleibt dabei. Es ist total wichtig, dass wir wissen, wir leben für sein Reich. Wir müssen uns das irgendwie vor Augen halten. Ja? Nicht diese Welt ist es, wofür wir leben, sondern sein Reich. In unserem Pass steht Himmelsbürger, jetzt schon. Das ist unser Bürgerrecht. Und danach sollen wir trachten. Es ist keine Verwaltung von irgendwelchen christlichen Aufgaben. Nein, wir arbeiten mit an diesem Reich, an dem Reich Gottes. Und ich habe irgendwie lange überlegt, wie ich das irgendwie illustrieren kann. Ist mir sehr schwer gefallen, aber eines Morgens bin ich zum Unterricht, zum TMG gefahren und mir wurde folgendes Bild geboten. Es war morgens und die Sonne, die hat schon wunderbar geschienen, über die Berggipfel geschaut und komplett Salzburg war von einer dicken Wolke überzogen. Also man sieht es jetzt sehr gut hier, aber hier ist Salzburg. Es ist halt dunkel und deswegen sieht man es nicht. Also die sind wahrscheinlich aufgewacht und haben sich gedacht, okay, die Sonne scheint nicht, dann kann ich ja weiter schlafen. Und haben sich rumgedreht und weitergeschlafen. Seht ihr das? So dunkel ist es da unten. Naja, und aus meiner Perspektive, von der deutschen Seite, sieht so total nach Sonne aus eigentlich. Wow, die Sonne scheint und ich kann mich freuen über die wärmenden Sonnenstrahlen und über das Licht. Und wisst ihr, so ähnlich ist es mit dem Reich Gottes. Das läuft irgendwie parallel. Ja? Es ist eine Wirklichkeit, die existiert, die momentan existiert. Es ist da, das Reich Gottes. Wir können es nicht sehen, ja. Aber ich meine, hat die Sonne hier geschienen auf dem Bild? Ja. Und haben die Salzburger es gesehen? Nein, leider nicht. Regiert Jesus momentan? Ja, in den Herzen von uns Gläubigen. Kann die Welt es sehen, dass Jesus regiert? Nein, kann sie nicht. Es sei denn, da ist eine Handvoll Christen, und das seid ihr, die nach den Maßstäben seines Reiches lebt, die davon erzählt. Und das sind dann hier diese kleinen Löcher, seht ihr da am rechten Bildrand, diese kleinen Löcher, die in der Wolke, die das Licht ins Dunkel bringen und natürlich der wolkenlose Bereich, also Deutschland ist eh klar. In Salzburg gibt es auch wunderbare Geschwister, zum Glück. Wir Christen, wir sind also nicht sinnlos hier. sondern wir repräsentieren das Reich Gottes. Müsst ihr euch mal vorstellen, bis er wiederkommt. Und es ist unsere Aufgabe, es möglichst gut zu repräsentieren. Ja, wir zeugen davon mit allem, was wir tun. Wir arbeiten an etwas Großem mit. Und egal, wie du dich einbringst, du bist ein Teil davon. Du bist ein Teil vom Reich Gottes, weil du weißt, irgendwann wird die Sonne aufgehen. Irgendwann wird der Herr wiederkommen und wird regieren. Aber ich möchte mich jetzt schon der Regierung unterstellen. Müsst ihr euch das echt vorstellen, wo wir hier mitarbeiten. Das sind Dimensionen, boah. Also ihr könnt gern alles vergessen, was ich sage oder gesagt habe, aber merkt euch nur eins, du arbeitest mit am Reich Gottes. Du bist ein Teil davon und arbeitest mit in einem Reich, mit einem König, der dem alle Macht gegeben ist und der trotzdem seinen Jüngern die Füße wäscht. Mit einem König, der ein Löwe ist in Offenbarung. Und gleichzeitig ein Lamm, wie ein Schlachtopfer. In einem Reich, wo der König statt einer goldenen Krone eine Dornenkrone aufgesetzt bekommt für dich. In dem Reich arbeiten wir mit. Diesem König folgen wir. Und du bist Mitarbeiter von diesem König, der alles dafür getan hat, damit du dazugehören kannst. Und es wäre gut, wenn du dich so verhältst. Ich glaube, es gibt keine höhere Berufung auf der Erde als Mitarbeiter zu sein am Reich Gottes. Und das seid ihr, das sind wir, jeder Einzelne auf seine Art. Und natürlich fragen die Jünger in Vers 6 dann, ja, wann wird es denn sein? Wann wird es sein, dass du wirklich regierst? Wann stellst du dein Reich wieder her? Das ist ein berechtigter Wunsch, natürlich. Wir freuen uns ja auch drauf. Und sie hatten natürlich die Hoffnung, dass sich Jesus jetzt auf den Thron setzt und jetzt regiert. Aber die Antwort ist höchst interessant, finde ich. Der sagt nicht, nein, niemals, also das ist rum, ihr habt mich abgelehnt und die Verheißungen, die sind jetzt gecancelt. Nein, der sagt ganz einfach, es ist nicht wichtig, wann, aber ich komme wieder. Die Zeitpunkte, das sind nicht eure Sache. Aber liebe Freunde, bevor ich gehe, eine Sache. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Der Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Okay, wir haben festgestellt, unsere Aufgabe ist nicht sinnlos. Ja? Wir arbeiten mit an einem Reich. Aber es ist auch nicht so, dass Jesus uns hier auf die Erde schmeißt oder lässt und sagt, seht mal zu, wie ihr zurechtkommt, ja? Sondern er gibt uns seine Kraft. Er gibt uns Kraft in Form seines Heiligen Geistes. Und wenn wir in seinem Reich arbeiten, also das tun, was er getan hat, dann brauchen wir diese Kraftquelle. Das wäre ziemlich unfair, ja? Also wenn wir diese nicht hätten. Das wäre ungefähr so, wie wenn du ein Haus in den Alpen hast mit großem Parkplatz. War jemand schon mal in den Alpen von euch? Gut. Da fällt ziemlich viel Schnee da oben, habe ich gehört. Und stell dir vor, du hast da ein Haus, einen riesigen Parkplatz und dann gehst du auf deinen Traktor, deinen 100 PS Traktor und räumst mit einem Schneeschild mit 4-5 Zügen den kompletten Parkplatz frei. Ja? Und dann bist du fertig, machst die Tür zu, beugst dich zu seinem Sohn und sagst ihm, ja du mein Sohn, du hast jetzt gesehen, wie ich das gemacht habe, ja? Und du bist meinem Beispiel gefolgt. Und du weißt, wie er aussehen soll. Ich bin jetzt die nächsten Wochen weg, aber du wirst das übernehmen. Ja? Ich habe dich lieb und du wirst das nach meinem Vorbild bestimmt gewissenhaft machen. Und dann gibst du ihm so eine Aldi-Schneeschaufel und sagst, seh zu, wie du klarkommst. Würde Jesus sowas mit uns machen? Glaubt ihr, unser Herr wird das uns zumuten? Ich glaube, der Sohn würde nicht mal einen Bruchteil von dem schaffen, was der Vater geschafft hatte. Er wäre frustriert, es wäre anstrengend, ja. Aber unser Herr, der rüstet uns aus mit allem, was wir brauchen für den Auftrag. Er gibt die Kraft von innen durch den Heiligen Geist. Und wenn die Jünger nun eins brauchen, dann war es Kraft, ja. Ihr müsst euch das vorstellen, was in den letzten 40 Tagen passiert ist. Jesus Gefangennahme, die Verurteilung, die Kreuzigung. Sie haben gesehen, wie Judas Jesus verriet. Petrus, der ihn verleugnete als treuer Jünger. Johannes war der Einzige mit den Frauen, die am Kreuz stehen geblieben sind. Alle anderen sind vor Furcht und vor Entsetzen irgendwie weggerannt. Sie hatten alle kläglich versagt und das, obwohl sie Jesus nachfolgen wollten. Sie hatten versagt, aber der Herr gibt ihnen Kraft. Ja, er braucht Versager. Seht ihr, es kommt gar nicht so darauf an, wie gut bin ich, wie viel Kraft habe ich, wie viel kann ich leisten, wie gut kann ich reden. Es kommt darauf an, wer dir die Kraft gibt. Hans hat uns das gut vorgemacht. Ich meine, er hat sich ganz in den Willen von seinem Geist gegeben und hat mit dem Mann gesprochen. Das ist super. Und diesem Herrn folge ich gerne nach. Es gibt nicht nur einen Auftrag vom Herrn, es gibt sogar die Mittel dazu, den Auftrag zu erfüllen. Also wenn wir nur denken, boah, wir müssen das tun und das müssen wir tun und oh nein, das müssen wir auch noch tun, aber vergessen, dass der Herr uns die Kraft dazu gibt, diese Sachen auch zu machen, dann werden wir ausgebrannt, dann werden wir kraftlos. Und Christus ist nicht nur der Herr, der uns den Auftrag gibt, er hat uns zugleich Kraft versprochen, die Mittel bereitgestellt, das zu tun, was er uns aufgetragen hat. Ich glaube, der Heilige Geist, der befähigt uns dazu, den Auftrag Christi auszuführen. Das sind Schlüssel, auch um die Apostelgeschichte zu verstehen, ne? Also das sind ganz gewöhnliche Menschen, Fischer und Zöllner. Und die wirken auf einmal ungewöhnliche, außergewöhnliche Dinge, weil der Geist Gottes in ihrem Leben wirkt. Ja, schaut andauernd, stoßen die Jünger hier an ihre Grenzen und kommen vor neue Herausforderungen im Gemeindebau. Es öffnen sich auch neue Möglichkeiten. Also sie werden davor immer vom Geist geleitet und geführt. Also ich weiß nicht, was dich kommende Woche erwartet, was für Herausforderungen, was für Begegnungen, vielleicht auch Situationen, wo es dir schwerfällt, nach dem zu handeln, was Jesus vorgelebt hat oder gelehrt hat. Versuch dich daran zu erinnern, er gibt dir Kraft. Er gibt dir Kraft, das durchzustehen. Sollen wir dann für den Heiligen Geist beten? Nein, das glaube ich nicht, weil wir haben den ja schon. Also das wäre so, wie wenn ich jetzt beten würde, ich habe eine Frau, meine Frau sitzt da vorne und ich bete, Herr, bitte schenk mir die richtige Frau. Ich glaube, da würde meine Frau nicht gut finden und es wäre auch nicht ganz schlau vom Gedankengang. Wir haben den Heiligen Geist schon, aber wir können dafür beten, dass er mächtig in uns wirkt. Dass er in uns wirkt und uns führt in Situationen, wo wir den Herrn bezeugen können. Okay? So wie er will, nicht so wie du willst. Und wir können dafür sorgen, dass wir den Heiligen Geist nicht dämpfen, indem wir sündigen und gegen den Heiligen Geist handeln. Vers 8 weiter, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ja, zu welchem Zweck gibt er uns denn jetzt die Kraft? Das lesen wir weiter in Vers 8. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist übrigens sehr interessant. Jesus schreibt nicht, ihr werdet mal Zeugnis abgeben, also ihr werdet mal euer Zeugnis erzählen, sondern ihr werdet Zeugen sein. Wir haben gar keine Wahl, wir sind Zeugen. Ja? Also es gehört natürlich auch dazu, dass man Zeugnis ablegt und Zeugnis gibt. Aber wir haben keine Wahl, wir sind Zeugen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Punkt. Die Frage ist, glaube ich, eher, wie repräsentieren wir Gottes Reich? Sind wir gute oder schlechte Zeugen Jesu? Sind wir falsche oder wahre Zeugen? Auch wenn du in die Schule gehst, dann bekommst du entweder ein gutes oder ein schlechtes Zeugnis. Ich hatte leider beides in meinem Leben. Aber der Punkt ist der, so wie wir leben, können wir Menschen zeigen, ob es sich lohnt, mit Jesus zu leben oder ob es das eher nicht tut. Wir machen häufig Umfragen in den Universitäten in Salzburg und versuchen mit denen ins Gespräch zu kommen über den christlichen Glauben. Und häufig bekommt man als Antwort, boah, was soll ich mit Kirche? Also das, was Jesus sagt, ist super und so, finde ich gut, mit Nächstenliebe und so. Aber die Christen, die leben einfach nicht danach. Was will ich mit Kirche? Und es ist leider so. Leider sagen viele Menschen, ich kann nicht glauben, weil mich Christen so oft enttäuscht haben. Ja, klar. Ja. Ja.
Angesprochen, dass das wahre Religion ist. Sich um die Weisen, um die Witten. Ich meine, wir haben jetzt. Du musst nicht sagen, ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Und ja, ich denke mal, wenn wir das irgendwie mehr tun würden, dann würden wir auch wieder auf die Welt an den Familien mehr sehen.
Genau. Ja, genau. Also die Daniela, von der wir reden, die hat 3 Waisenkinder adoptiert und kümmert sich um sie, versucht sie christlich zu erziehen. Das ist natürlich super. Und ich glaube, was du sagst, ist sehr wichtig. An uns sehen andere Menschen, wer Christus ist. Und wir haben ein Vorbild. Ja? Wenn wir Jesus Christus anschauen, dann haben wir ein super Vorbild, wonach wir handeln können. Das ist eine hohe Messlatte, aber wir haben ja gesagt, wir haben die Kraft dazu. Ja? Das ist ja schon mal gut. Jetzt brauchen wir das Vorbild nur noch anzuschauen und versuchen, es nachzuahmen. Es wird nicht immer ganz gelingen, ja? Aber das ist der Maßstab, das ist die Messlatte. Und wenn wir das tun, werden Leute an uns Jesus Christus erkennen. Über Alexander den Großen wird berichtet, dass er einmal ein Soldat zu ihm gebracht wurde, der sich total daneben benommen hat, der ein schlechtes Verhalten an den Tag gelegt hat. Und Alexander der Große fragte, hey, das geht gar nicht, was du getan hast. Wie ist dein Name? Und der Soldat antwortete, Alexander. Was? Also entweder du änderst deinen Namen und nennst dich nicht mehr Alexander, oder du änderst dein Verhalten. Ja? Scheinbar war echt passiert. Wir repräsentieren Jesus Christus. Wir tragen den Namen Christen. Wir sind Christen. Okay? Und ich glaube, mit unserem Verhalten können wir schon viel dazu beitragen, seinem Namen Ehre zu machen oder auch Unehre. Und natürlich waren die Jünger Zeugnis. Ja? Sie haben Jesus verkündigt, wo es nur ging, in Gefängnissen, trotz Märtyrertoden. Sie haben standhaft für den Herrn eingestanden, auch wenn es alles für sie bedeutete, aber es kam nicht auf die Kraft der Jünger drauf an. Wie schon gesagt, das waren durch die Bank keine Elite-Prediger, das waren Versager. Aber hier bin ich. Ich bin auch ein Versager. Ich könnte euch erzählen, was ich alles verbockt habe in meinem Leben. Sie haben sich hingestellt und gesagt, hier bin ich, sende mich. Herr Jesus, hier bin ich, sende mich. Ich gebe dir meine 5 Brote und meine 2 Fische, das alles, was ich hier irgendwie noch habe. Mehr habe ich nicht, aber du kannst daraus was machen. Und wenn wir uns schwach oder von uns aus unfähig fühlen, ja, dann sind wir genau an der richtigen Stelle, okay? Dann sind wir die Männer und Frauen, die Jesus in seiner Vollmacht und seiner Kraft gebrauchen möchte und uns natürlich auch benutzen möchte für sein Reich. Und wir kommen zum Finale, der Herr kommt wieder. Ich lese den Vers 10, okay? Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen 2 Männer in weißen Kleidern bei ihm, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen, in den Himmel. Das Finale. Der Herr kommt wieder. Also während Petrus und die anderen Jünger, die schauen mit offenem Mund nach oben, wahrscheinlich mehrere Stunden lang. Auf jeden Fall muss dann irgendwann ein Engel runterkommen und denen sagen, hier Freunde, es geht noch weiter. Ja? Plötzlich stehen 2 Engel bei ihnen, um den Jüngern diese hoffnungsvollen Worte mitzugeben. Er wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen. Und für die Jünger war das die Möglichkeit, die Motivation zu starten, weil die haben einfach gedacht, ja okay, wenn er bald wiederkommt, dann legen wir jetzt mal los, ne? Dann fangen wir jetzt mal an, dann verlieren wir keine Zeit, wir beten mal noch kurz und starten dann mit der Arbeit. Ja, die haben einfach ständig in der Erwartung gearbeitet, ja, Maranatha, unser Herr kommt. Kennt ihr das? Maranatha, das ist dieses, unser Herr kommt. Das haben die öfters gesagt als Hallo und Tschüss. Und auch hier geben sie uns irgendwie ein gutes Vorbild. Der Herr, der kommt bald. Ja, wir können jetzt zwei Fehler machen. Jetzt stellt euch mal vor, deine Eltern oder so, David, bist wieder dran. Deine Eltern, die stehen jetzt morgens mit gepacktem Koffer vor dir und sagen dir, okay, wir sind dann mal weg, 2 Wochen im Urlaub, aber wir kommen bald wieder, ja? Auf Wiedersehen. Jetzt hast du natürlich die Riesenchance auf eine Hausparty, ja, und lädst alle deine Freunde ein, kaufst 40 Kilogramm Chips und Haribo. Und die Chance, die darf man natürlich nicht verlassen, die hat man nur einmal im Leben, okay? Oder nicht oft im Leben. Der eine Fehler wäre natürlich jetzt zu denken, das lohnt sich gar nicht, ich meine, der kommt ja eh bald wieder, ich mache lieber nichts dreckig, ich fasse nichts an, bloß kein Geschirr dreckig machen, ja, sodass ich wenig aufräumen muss. Weil ich meine, die kommen ja eh bald wieder. Und dann verpasst du die Chance auf eine Riesenparty. Ja? Also ich will jetzt nicht sagen, da die Christen eine Party sein sollen, aber es, um es deutlich zu machen, okay? Oder aber, und ich glaube, das ist die viel häufigere Haltung von uns, wir machen eine Riesenparty und plötzlich rufen deine Eltern an und sagen, du, wir kommen 2 Tage früher. Wir sind dann schon da. Das ist natürlich furchtbar, du musst noch aufräumen, du musst saugen, den Müll rausbringen, die Wände streichen, renovieren und so weiter. Alles, was mal so nach was so anfällt halt, ne? Und seht ihr, hier ist das Problem, wir denken, jetzt ist der Normalzustand, ja? Aber leider, liebe Jugendliche, ist das nicht der Normalzustand, wenn die Eltern weg sind. Der Normalzustand ist, wenn sie da sind, okay? Und wir vergessen das häufig, dass wir momentan nicht im Normalzustand leben. Das nächste Riesenereignis, das kommen wird, ist, Jesus kommt wieder. Und wir sind hier schön auf der Erde am Party machen. Wir bauen Häuser, sammeln das eine oder andere Auto. Und wir leben, als sei das der Normalzustand. Also er kam gestern nicht, er kam vorgestern nicht, er kam vor 100 Jahren nicht. Also wird er morgen auch nicht kommen, okay? Und wisst ihr, immer wieder erinnert uns die Bibel daran, lebt in der Erwartung, dass Jesus Christus wiederkommt und sein Reich aufrichtet. Aber es interessiert uns irgendwie nicht. Wir leben unser Leben. Und Jesus kommt wieder. Das kann jeden Moment geschehen, klar, darauf freuen wir uns auch. Aber das sollte uns ebenfalls motivieren. Wofür dienen wir? Die Apostelgeschichte 1, die zeigt uns ein paar Prinzipien, die wirklich gut ist und die Jünger angetrieben hat zu dienen. Vielleicht treiben die auch euch an, vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, okay, ja, wirklich, wir sind berufen, in einem großen Reich mitzuarbeiten und es gibt echt keine höhere Berufung. Wow, ich gehe jetzt nochmal mit neuem Eifer daran. Ich fange nochmal neu an und hänge mich rein für meine Gemeinde, für Jesus Christus und sorge dafür, dass Menschen ihn kennenlernen. Vielleicht denkt ihr jetzt, okay, wir haben die Kraft bekommen und wow, das sind schwierige Bereiche in meiner Wochenplanung. Es gibt Problembereiche in meinem Leben, aber ich möchte nochmal neu mit der Kraft von Jesus Christus da rangehen. Die brauchen wir. Und der eine oder andere denkt sich vielleicht, ja, wir sind Zeugen von Jesus Christus. Ich möchte ein guter Zeuge werden. Ich möchte alles daran setzen, dass Leute in mir Jesus Christus sehen. Der Name Christopher. Heißt jemand Christopher? Ja, super. Christopher bedeutet Christophträger. Das ist ein steiler Name, also arbeitet. Aber ich hoffe, dass wir alle in der Hoffnung arbeiten, dass er bald wiederkommt. Das ist das nächste Ereignis. Er kommt bald und er wird erscheinen in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit. Das ist wirklich eine Realität, ja? Wie ich das in dem Bild gezeigt hat. Es gibt Jesus Christus und er kommt bald. Wir leben gerade nicht im Normalzustand. Und ich möchte hören, wie er zu mir sagt, gut gemacht, du treuer Knecht. Ich möchte hören, wie er mich willkommen heißt im Himmel und ich möchte seine Liebe irgendwie fühlen, so wie Sonnenstrahlen im Sommer auf meinem neuen Leib. Ich möchte die Posaunen hören, die meine Füße vom Boden irgendwie wegschweben sehen und dann möchte ich ihn sehen. Jesus Christus sehen. Und dann werde ich rennen, glaube ich. Aber bis dahin, lasst uns unsere Lampen am Brennen halten. Lasst uns hier in der Nacht, in der Dunkelheit der Welt, auf ihn warten, indem wir sagen, Herr, komm bald. Amen.